Ende, hier sitzen wir. Die dritte Sidequest.
Die dritte Sidequest. Es ist ja eigentlich so bislang, dass wir immer dann neue Gefilde nachgehen. Neue Quests.
Ja.
Neue Universen.
Ja. Machen wir hier ja auch.
Ja, machen wir hier auch. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, man bleibt ja dann doch einem gewissen Metier treu.
Ja, bleiben wir auch. Und liebe Grüße an den Splittercast. Der Max hat das da ganz schön erklärt. In einer letzten Folge, wo wir auch wieder empfohlen wurden, was mich sehr gefreut hat.
Oh ja, danke schön.
Und zwar ist es so, dass die Aran-Comics beim französischen Verlag Dago erscheinen. Mhm. Und das ist ja so eine Riege an Kreativen, die da drum arbeiten, wie ein Jarry, ein Eston, Benoit. Und die haben sich jetzt wohl abgespalten von diesem Verlag und haben einen eigenen gegründet, worin sie dann natürlich auch eigene Comic-Universen anfangen.
Spannend.
Genau, das ist aber wohl nicht im Bösen oder mit bösem Blut passiert, sondern einfach, die waren erfolgreich genug, dass sie sich das wohl erlauben konnten. Man weiß noch nicht so genau, wie es mit Aran weitergeht, aber es scheint auch mit dem Universum weiterzugehen.
Ich wollte gerade das Schwitzen anfangen. Okay, gut. Nee,
das ist wohl gerade in Klärung. Der Max wusste da auch nichts Genaueres, aber das ist so. Also, die Kreativen des Aran-Universums haben einen eigenen Comic-Verlag gegründet mit eigenen Reihen, die da jetzt starten.
Spannend.
Die erste Reihe, die da gestartet ist in Deutschland, die wir jetzt auch in Deutschland haben, ist Kriege und Drachen. Das sind so historische Kriegssettings, wo dann Drachen mit reingemischt werden.
Okay.
Ich habe in der ersten Reihe, es ist halt nicht meins, Kriegscomics, wo so realistische Weltkriege und so, das ist einfach nicht mein Metier.
Okay.
Das zweite, was jetzt gerade gekommen ist auf dem deutschen Markt, ist West Fantasy.
Mhm.
Eine Mischung aus einer Fantasy-Welt und Western.
Wie der Name schon sagt.
Genau. Und die dritte Reihe, die nächsten Monat erscheint, ist Titans, heißt die, glaube ich. Eine Dark-Fantasy-Reihe, wo wir vielleicht zukünftig nochmal zu sprechen müssen.
Ich wollte gerade sagen, Leute, ihr könnt das Glitzern in seinen Augen nicht sehen. Es ist ein Podcast, aber Alter, schon da sagt er so, Dark Fantasy? Guck mal, das Glitzern.
Da müssen wir, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen. Aber heute reden wir über den ersten Band von West Fantasy.
Ja.
Der Zwerg, der Kopfgeldjäger und der Totengräber. Wir machen es wie immer bei SideQuest. Wir versuchen das einmal grob zusammenzufassen, was die Handlung ist. Danach reden wir über den Comic, was uns gefallen hat. Wir spoilern.
Ja.
Wenn ihr den Comic noch nicht gelesen habt, macht das vorher. Wir werden hier drin spoilern. Wir werden nicht absichtlich hart spoilern, aber wir werden über alles reden, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat, wie das auf uns wirkt und ob wir finden, dass das hier ein gelungener Start ist und ob man weiterlesen möchte.
Genau. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, hier jetzt bitte einmal den Pausen-Button drücken. Wir rennen euch nicht weg. Aber genau. Ihr wurdet gewarnt. Wollen wir mit dem Cover anfangen?
Lass uns vor der Handlung mit dem Cover anfangen.
Yes.
Der Untertitel beschreibt ja schon drei Figuren und die sehen wir auch auf dem Cover. Wir sehen den Zwergen ganz vorne mit einer Schippe und einer Spitzhacke.
Jupp.
Er hat eine Brille auf dem Kopf, er hat einen vollen Bart, wie es sich für einen Zwerg gehört.
Mhm.
Ein Ginger-Zwerg. und er hat eine Art, Rüstung an.
Ja.
Oder es sieht ein bisschen so eine Mischung aus Arbeiter, Kluft und Rüstung, würde ich sagen.
Genau, pragmatisch, also von dem Werkzeug her und kann man schon denken, so auf jeden Fall Minenarbeiter, absolut, wie es jetzt auch wiederum für den Sven gehört.
Genau. Der Kopfgeldjäger guckt mit einem ins Gesicht gezogenen Hut in unsere Richtung und zielt auch an der Kamera vorbei, sag ich mal so, mit seinem Revolver. Und im Profil sehen wir den Totengräber, der wohl ein Goblin ist, was ihn nicht davon abhält, einen Backenbart zu haben und einen Zylinder auf dem Kopf. Im Hintergrund sehen wir etwas, das aussieht wie eine riesige Statue in einem Gewölbe. Und das ist so das Cover, was wir bekommen. Möchtest du noch was hinzufügen, bevor wir zur Handlung gehen?
Ich habe nicht viel hinzuzufügen, außer dass die Statue etwas vom Gesicht her orkische Züge hat, allerdings vom Gewand her etwas aztekischer Natur ist.
Ja.
Ist das ein Wort?
Aztekisch, ja.
Hat Ente gut gemacht?
Hat Ente gut gemacht. Ich bin stolz auf Ente.
Nice.
Aber gut. Das bin ich auch öfter.
Oh, dann fangen wir an.
Wir haben erstmal grob drei Handlungsstränge.
Mhm.
Wir haben den Zwergen auf der einen Seite. Der Zwerg hat sich niedergelassen in einer kleinen Siedlung, die ganz western-typisch in einer Gegend ist, wo der Goldrausch herrscht. Alle Familien dort scheinen sich eine eigene Mine gesichert zu haben. Unser lieber Zwerg, unsere Figur, hat aber besonders viel Glück. Denn sie, egal wo sie hinhackt, sie findet Gold und ist deswegen eigentlich der reichste Zwerg im ganzen Dorf. Trotzdem befriedigt ihn das nicht. Er hat immer einen grimmigen Blick drauf. Emotionslos wird er beschrieben. Und er realisiert das auch selber. Und es gibt so einen schönen inneren Dialog, wo er selber sagt, ich gehe morgens arbeiten, weil so kriege ich den Tag rum, bis abends ist. Wir haben einen zweiten Handlungsstrang. Der dreht sich um den Totengräber. Der Totengräber ist nämlich mit einer sehr geschickten Schützin unterwegs.
Mhm.
Und der ist mit ihr unterwegs ist vielleicht ein bisschen übertrieben, denn er verfolgt sie, denn sie erschießt so viele Leute, dass er mal genug zu tun hat.
Er hat sich da eingezeckt.
Ja, genau, er hat sich im Schatten der Schützin ist er unterwegs, um die Leichen wegzusnacken. Und das ist auch im übertragenen Sinne richtig. Und damit sein Geld zu verdienen. Und dann ist da noch der Kopfgeldjäger, der getrennt von seiner Familie unterwegs ist, trotzdem immer Kontakt mit ihr hält über Telegram-Dienste.
Ja.
Und was ein Kopfgeldjäger also macht, der ist auf der Suche nach der Frau, um sie zu stellen und damit sein Geld zu verdienen. Es kommt, wie es kommen muss. Frau und Kopfgeldjäger treffen aufeinander. Unser Kopfgeldjäger ist eine Hauptfigur, er gewinnt. Und danach ist der Totengräber in seinem Schatten unterwegs. Währenddessen gräbt der Zwerg immer weiter und wie er so weitergräbt, findet er in seiner Miete irgendwann ein Totem. Und als er das berührt, wird in weiter Ferne eine dunkle Figur zum Leben erwacht.
Mhm.
Es hat so was von einem Art Nekromanten.
Ja.
Und diese Handlungsstränge führen dann irgendwann zusammen innerhalb des Comics.
Genau.
Und jetzt würde ich das erstmal so lassen, damit wir keine Spoiler haben. Mhm. Denn ich habe mir gerade spontan überlegt, wir sagen jetzt gleich was dazu, wie uns der Comic gefällt. Und wer dann wirklich lesen möchte und Spoiler vermeiden möchte, kann dann ja abschalten.
Okay.
Und dann gehen wir beide nochmal genauer ins Detail.
Okay, klingt fair. Gut. Ich hatte mich ein bisschen gewundert. Sehr schön.
Ja. Ente, wie hat es dir denn gefallen? So, wir beide waren, glaube ich, ziemlich aufgeregt, was diese Reise angeht, weil wir nicht wussten, was wir kriegen. Wir fanden das Konzept aber cool.
Ja, das Konzept ist absolut, absolut genial. Als du mich damals gefragt hattest, ich war ja so glücklich, dass du mich hier nach Fables geholt hast und sagtest, ey, hier, ne, ich habe hier noch so was Feines. Was hältst du von einem Western? Und dachte ich, Western ist nicht so meins, das weißt du ja auch, ne?
Ja.
Aber wo du sagtest, nee, es ist nicht irgendein Western, es ist ein Fantasy-Western. Hier, ne? Dann hattest du mir das ja präsentiert und dachte ich, ach, weißt du was, komm, mach mal. So, jetzt habe ich mich da eingefuchst, habe mir alles durchgelesen und es ist großartig geworden. Es ist richtig genial geworden. Hätte ich auch gar nicht erwartet, dass mich das so flasht. Ich kann mich daran erinnern, am Anfang fühlte ich mich so leicht zurückversetzt in die Chroniken der Zwerge, weil die immer so schön textlastig sind.
Ja.
Hier ist es allerdings anders, weil der Erzählstil auch immer so einen gewissen Western-Charme hat, dass du dich ganz schnell reinfindest und diese Atmosphäre nicht nur abgebildet wird durch zeichnerisches Talent, muss man hier festhalten, sehr geil gezeichnet, sondern auch, dass der Text sprechend dich damit einführt. Vom Aufbau her, was halt neu war, es wird in Kapiteln unterteilt.
Genau, das ist so Western-typisch,
genau.
Wie man das auch aus so Filmen kennt. Ja, Kapitel 1. Das und das passiert. Und der ganze Comic es sind ja nicht mal die kompletten 60 Seiten, es sind 58 Seiten, glaube ich, der ist in 10 Kapitel unterteilt. Also 5,8 Seiten pro Kapitel. Also du kommst auch relativ schnell durch so ein Kapitel durch.
Das stimmt. Was ich aber auch so ein bisschen interessant fand, ist so, bei Arana habe ich immer so dieses, ich lese so lange, bis vorbei ist. Und zwischendurch hattest du dann Kapitel und dann so, okay, ich mache jetzt kurz eine Pause und dann lese ich da weiter.
Ja.
So Lesezeichen. Mhm. Ja, das ist eigentlich, war schon ganz cool.
Weil die Kapitel auch handlungsmäßig, naja, abgeschlossen ist ein großes Wort, aber sie machen da eine Unterbrechung.
Genau.
Und wechseln im Zweifel den Handlungsstrang.
Richtig.
Und dann kannst du es ruhig mal zur Seite legen, ohne das Gefühl zu haben, ich verpasse einen Übergang oder irgendwas stimmt hier nicht. Ja.
Richtig, richtig, richtig. Von daher, ja, wie hat es mir gefallen? Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich würde jetzt hier an dich übergeben, bevor wir in die Details gehen. Ja. Da gehen wir ja gleich nochmal drauf ein.
Mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Ich mag Western lieber als du.
Mhm.
Das ist irgendwie so eine Restliebe, die mein Vater mir mitgegeben hat. Also zumindest aus den Filmen heraus, da der die gerne geguckt hat. Und daher kann ich viel mit Western anfangen. Es ist nicht so, dass ich viele Western gucke oder dass ich da ein Experte bin. Aber ich gucke auch mal einen Western. Und wenn ein neuer ins Kino kommt, dann stöhnt meine Frau schon, weil sie schon weiß, oh, ich will den wahrscheinlich gucken, wenn er gut aussieht.
Ah.
Und sie hat also gar keinen Bock drauf. Und manchmal musst du da dann durch. Und daher fand ich die Durchmischung cool. Ich muss aber auch ehrlich sagen, die ersten zwei Drittel des Comics ist es aber eigentlich auch nur ein Western.
Ja.
Es ist ganz wenig Fantasy und das fehlte mir so ein bisschen.
Mhm.
Das kommt dann aber irgendwann hinzu, vor allem als sie sich darauf vorbereiten, sich gegen eine Gefahr zu wehren.
Ja.
Dann kommen Dialoge und dann kommen Eigenschaften hinzu, die sehr Fantasy-lastig sind. Und das sind die stärksten Momente, finde ich, in dem ganzen Buch.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Also Handlungen, ne? Es ging gar nicht darum, dass er ein Zwerg ist, auch dass der, dass der Totengräber ein Goblin ist, war zwar optisch ein Thema und auch mal in ein, zwei Dialogen, aber sonst hat das so keinen großen Unterschied für die Handlung gemacht.
Ich weiß schon, was du meinst. Ich hatte auch oft dieses so, oh, ein Fantasy-Charakter. Wie werden die jetzt denn jetzt in diese Welt oder in das Universum des Westerns mit hinein integriert? Wie wird das dargestellt? Wie kann man sich einen typischen Fantasy-Zwergen im Western vorstellen? Oder der Goblin, noch besser.
Es passt perfekt und es hat mir alles ganz viel Spaß gemacht. Ich habe die ersten zwei Drittel, habe ich gedacht, das ist hier 80% Western, 20% Fantasy, dürfte sich gerne mehr ausgleichen und macht es dann auch.
Genau.
Das passiert dann auch und dann ist es genau das, was ich haben wollte.
Genau, richtig, 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 ja.
Und damit, also für mich ist es eine Leseempfehlung für alle, die Spaß an Haran haben, gebt dem hier eine Chance, ihr müsst dem schon dafür offen sein. Also wenn du gar keinen Bock auf Western hast und dir überhaupt nicht vorstellen kannst, dir was mit diesem Setting durchzulesen, da wird dieser Comic nichts dran ändern können.
Ja, das stimmt schon.
Aber Fantasy macht da schon mal nochmal eine neue Zugangstür, glaube ich, auf. Und wenn ihr hier zuhört, bin ich mir sicher, ihr mögt eigentlich Fantasy. Und dann solltet ihr dem Ganzen eine Chance geben.
Ja, absolut. Absolut. Ich finde es, ja, also wie du schon sagst, im Grundkern Western, aber immer so diese Liebe zum Detail, zum Fantasy. Besprechen wir gleich detailliert. Es gibt so viel zu bereden.
Es gibt wirklich viel. Machen wir es mal eben konkreter. Also als das Totem berührt wird von dem Zwerg, wird der Mann in Schwarz erwacht. Er bricht aus der Erde heraus, war also vielleicht schon mal tot.
Ja.
Und danach überfällt er alles, was lebt und ihm über den Weg läuft. Und anstatt nur die Leute umzubringen, kann er danach mit einem Fingerschnipp die Leichen zum Leben erwecken.
Genau, das ist korrekt.
Genau. Und das ist die große Bedrohung eigentlich, denn aus irgendeinem Grund wollen die halt zu diesem Totem, wo auch der Zwerg noch lebt. Das ist also die große Bedrohung über allem. Auf der anderen Seite haben wir halt diesen beiden Handlungsstränge mit dem Totengräber und unserem Kopfgeldjäger, die mittlerweile zusammen unterwegs sind.
Richtig.
Und dem Zwerg Oka, der halt zu Hause ist und missmutig in seiner Mine vor sich hin werkelt und nach dem Berühren des Totems dunkle Träume hat und weiß, da kommt irgendwie eine Bedrohung auf ihn zu.
Ja, das ist korrekt.
Und dem Zwerg ist etwas passiert. Der Zwerg hat einmal angetrunken, ist der Kutsche gefahren und hat dabei aus Versehen ein Kind getötet.
Ja, aber das Kind gehörte nicht zu irgendjemandem, denn das war letzten Endes die Nichte unseres Kopfgeldjägers.
Exakt, genau. Und weil das die Nichte des Kopfgeldjägers war, bringt sich auch der Bruder des Kopfgeldjägers um, der eigentliche Vater. Und der Kopfgeldjäger möchte Rache an dem Zwerg nehmen, der dafür verantwortlich ist. Und da laufen halt diese Handlungsstränge zusammen. Und dann sind unsere drei Hauptfiguren genau an dem Ort, zu dem dieser Mann in Schwarz kommt mit seiner Armee von Untoten. Und sie müssen sich dem erwehren.
Jupp.
Und es endet damit, dass sie es dass der Mann in Schwarz es bis zu dem Totem schafft und eine Art Portal öffnet in eine dunkle Dimension. Genau. So möchte ich das jetzt mal umschreiben.
Ja.
Und der Totengräber schafft es, diese Mine zum Einsturz zu bringen mit Dynamit, ist aber auch der einzige von den dreien, der scheinbar überlebt.
Richtig.
Auf jeden Fall ist er der einzige, der aus der Mine rauskommt und da endet dieses Abenteuer quasi auch. Wir wissen also, es gibt diese düstere Bedrohung und der Goblin überlebt das Ganze, alle anderen haben nicht überlebt.
Genau, was eigentlich...
Western-Geschichte zu Ende.
Western-Geschichte zu Ende, Goblin-Happy End, weil er ist ja der Totengräber und alle sind tot.
Und da können wir dann auch auf das Konzept dieser ganzen Reihe nämlich zu sprechen kommen.
Mhm.
Denn der zweite Band heißt dann Der Bestatter, die Elfen und der Marshall. Und die eine Figur, der Totenbestatter, der macht halt da weiter. Und wenn wir auf Band 3 gucken, dann geht's halt mit dem Marshall weiter. Also es scheint immer eine Figur zu geben, die sich von Band zu Band hangelt und immer weitergereicht wird. Jeder Band kann aber erstmal, und so heißt es bei Aranya auch schon, für sich gelesen werden.
Cool. Das heißt, jeder gibt dann mehr oder minder, eine neue Person gibt dann immer die Fackel weiter, aber man hat dann noch immer ein Element oder einen Charakter aus dem vorherigen Band.
Genau. Und in diesem Fall ist es der Bestatter oder der Totengräber. Und das freut mich riesig, weil das ist die coolste der Figuren, finde ich.
Ja, ich finde ihn auch absolut Hammer.
Ich glaube, Schiekel hieß er, Schinkel?
Schiekel, mit zwei
Schiekel.
I.
Hm? Ja. Und man muss ihn sich halt vorstellen, der ist in so einem schwarzen Anzug, in so einem Bestatteranzug halt. Er läuft immer so ein bisschen gebückt, ist aber halt auch so dürr, weil er halt irgendwie ein Goblin ist.
Ja.
Und anstatt die Leute aber nur ganz einfach nur zu vergraben, das macht er zwar auch, aber er schnabuliert da immer noch mal vorher so ein Teil ab.
Ja, er muss ja auch irgendwo von leben, ne?
Genau, er muss ja irgendwo von leben. Also er überlebt eigentlich, indem er noch mal den Arm des Toten isst, bevor er den halt verbuddelt.
Ja.
Und dafür scheinen Goblins in dieser Welt da auch bekannt zu sein, weswegen sie nicht sehr beliebt sind.
Ich finde aber auch die Darstellung von Schiekel genial. Goblins, entweder hast du richtig fiese Goblins, die dunkel dargestellt werden, oder halt die etwas stümperhaften, verspielten Goblins. Und er ist einer der gruseligen Sorte. Er ist sich seines Handwerks oder seiner Berufung bewusst.
Hm.
Der hat auch immer weiße Pupillen und er grinst immer sehr unheimlich, ja, was sie ihn in seiner Rolle noch besser aufkommen lässt. Also
so traut sogar keiner mit ihm zu diskutieren.
Ja, ja.
Also selbst die, die er begleitet, also erst die Schützin, danach den Kopfgeldjäger, die widersprechen ja auch nicht groß, weil die wollen sich auch gar nicht mit ihm abgeben, aber ich glaube, sie wollen sich halt auch nicht mit ihm anlegen.
Richtig, richtig. Mhm. Weil, ja.
Ja, er beweist ja auch an ein, zwei Stellen, da bringt er Leute um, also die leben halt noch und er beißt ihnen halt die Kehle auf, weil er so spitze Zähne hat.
Richtig.
Zudem, was wir noch gar nicht erwähnt haben, der ganze Band ist aus seiner Sicht erzählt. Also er ist der Erzähler und gibt alles wieder, wie er das wahrgenommen hat.
Ja.
Und da ist meine erste Theorie, ich weiß nicht, ob der so ein zuverlässiger Erzähler ist, ob das wirklich alles so stattgefunden hat. Es schimmert manchmal so ein bisschen durch, dass er Dinge überspitzt oder andere Sachen unterschlägt.
Das, berechtigter Einwand. Das könnte durchaus der Fall sein. Was ich an ihm mag, ist, er ist nicht nur Totengräber, sondern er kennt sich auch sehr gut mit den Toten aus, weil er so gewisse Theorien hat oder auch weiß, wie man die am besten ausschalten kann.
Genau, das wird dann hinterher wichtig bei dieser Endschlacht, dann ist er derjenige, der irgendwie weiß, wie man mit Untoten umgehen muss,
genau,
damit die sterben.
Genau. Was ihn dann auch nochmal so eine gewisse Profession und Kompetenz zuweisen lässt, dass er halt nicht einfach nur der Typ ist, der halt die Leichen aufsammelt.
Exakt. Dann haben wir den Zwergen, der natürlich eine Mine besitzt.
Unser Oka.
Ja, genau. Fand ich cool dargestellt. Es passte so in die Rolle.
Mhm.
Der knurrige alte Mann, der eine Mine hat, aber auch seine Familie, die er über alles liebt.
Ja.
Tagsüber mit seinen Freunden aber irgendwie da reingeht, um Gold zu schürfen.
Ja. Und vor allen Dingen von dem Konzept, Gold allein macht nicht glücklich, schon cool.
Ja. Ja, genau, man sieht dann auch, dass seine Kumpels irgendwie goldgierig werden, weil die in ihrer Mine quasi nichts finden, in seiner aber immer was zu finden ist.
Mhm.
Und sie dann auch irre werden darüber hinaus. Und ihn das aber gar nicht glücklich macht. Also diese Goldgier schlägt gar nicht auf ihn über.
Ja.
obwohl er immer Gold findet und man eigentlich meinen sollte, gerade dann hast du das.
Gerade sollte ein Zwerg deswegen glücklich sein.
Genau, aber er ist absolut unglücklich und er teilt das Gold auch mit dem. Er sagt, ja, mir ist das sowieso egal.
Ja.
Ich habe mehr als genug von dem Zeug. Nehmt alles, was ihr wollt. Das fordert aber sofort Opfer, denn seine beiden Kumpels sind beide weg. Beziehungsweise sie werden verrückt irgendwann.
Ja.
So, dass er sie erschlagen muss.
Ja.
Ja. Genau. Und dann haben wir noch den dritten. Wir haben noch den Kopfgeldjäger.
Candle Jones.
Candle Jones. Ein Mensch, wie man sich schon denken kann. Mit dem amerikanischen Namen, den sie finden konnten in dem Moment.
Yes.
Und er ist der typische Cowboy.
Absolut.
Er ist mit einem Pferd unterwegs. Er hat einen Hut auf, den zieht er immer sich schön weit ins Gesicht. Wenn er schießt, trifft er auch. Und er hat eine Familie, die es jetzt zu rächen gilt.
Ja, ein Mann, ein Wort. Ein Mann, eine Kugel, der Mann weiß Bescheid.
Genau, er versteht sich auch natürlich nicht mit dem Sheriff, weil er ist ein Kopfgeldjäger und der Sheriff ist halt der Sheriff.
Ja.
Aber trotzdem kriegt er die Kohle von ihm. Und er ist eigentlich auch ein bisschen ehrlicherweise die langweiligste Figur von den dreien.
Ja, ja. Ich meine, seien wir ehrlich, in einem Universum, was jetzt West Fantasy ist, ist ein Mensch halt...
Ja, er muss ein Cowboy sein, das ist mir klar. Und ja. Ich weiß auch, warum er dabei ist. Aber trotzdem, von den dreien fand ich ihn am langweiligsten.
Ja.
Die Motivation natürlich am nachvollziehbarsten. Ja.
Aber trotzdem einzigartiges Trio.
Ja. Ja, ja, genau. Ein einzigartiges Trio, vor allen Dingen unfreiwillig.
Ja.
Also wir haben ja wirklich diesen Konflikt zwischen dem Zwergen und dem Kopfgeldjäger und die wollen gar nicht zusammenarbeiten. Und erst als sie die Untoten sehen, wird das klar.
Richtig.
Und da kommen wir auch so ein bisschen zu einem Aspekt, der mir halt gut gefällt. Und das ist dieser Fantasy-Aspekt. Dieser Mann in Schwarz, der wieder erwacht, Alter. Sieht halt echt cool aus.
Absolut. Ist auch wieder dieses typische Muster, wie man eigentlich so einen Western-Bösewichten erwartet, ne? Komplett vermummt bis zur. Diese typischen Banditen hatten ja alle diese,
ja,
diese
genau,
Bänder, die
so eine Bandage bis über die Nase.
Ja, richtig.
Ja, genau. Und das hat er auch. Und das sieht einfach cool aus.
Ja, und er ist gnadenlos. Er ist absolut gnadenlos.
Ja, ja, genau. So, der macht wirklich keine Gefangenen. Beziehungsweise die, die er gefangen nimmt, die holt er als Untote wieder.
Ja.
Was hat dir besonders gut gefallen an dem Band?
Was mir besonders gut gefallen hat?
Mhm.
Boah, also, was hat mir sehr gut gefallen? Ich will jetzt, das erste Gefühl, was ich, oder was mir auf der Zunge liegt, ist mehr oder minder das unglaubliche Potenzial nach mehr. Ich hatte nicht erwartet, dass man einen Western so schön mit Fantasy-Details spicken kann. Ich frage jetzt erstmal nach. Darf ich jetzt alles erzählen oder muss ich noch spoilerwertfrei?
Nee, jetzt spoilern wir.
Okay, jetzt spoilern wir. Was hat mir am geilsten gefallen? Ich finde den Sprung in eine Fantasy-Welt und die mit Fantasy auch mit magischen Elementen zu versehen. Was ich absolut cool fand, war der Moment, wo sich dieses Trio zusammenraufen musste, um gegen Untote zu kämpfen.
Mhm.
Und jeder mehr oder minder so seine eigenen Talente zur Geltung bringen konnte. Wo jeder sagte, erst so kam die Frage, wie töte ich einen Untoten? Der Zwerg, nach Zwergenmanni, ich nehme meine scheiß Axt oder meine Spitzhacke und dann zerhätsel ich die, dann sollen die mal sehen, wie die klarkommen. Problem gelöst. Während dann ein Candle Jones dann sagt, ja, was soll ich mit meinen Kugeln machen? Ich versuche denen die Augen auszuschießen.
Dann sehen sie nichts mehr.
Dann sehen sie nichts mehr. Könnte man machen. Und dann kommt der Goblin, der absolut Kenner von Untoten ist und sagt, hör mal, ich hab da was dabei. Ich hab hier Kugeln, die sind mit Runen versehen. Damit kannst du sogar Untote erschießen. Hatte so ein bisschen Vibe im Sinne von hier die Silberkugel für Werwölfe und Co. Fand ich ein super geiles Konzept, auch dass man daran gedacht hat. Sonst ist ja eigentlich immer so, wie man es von Aran kennt, die klassische Lösung, Kopf ab.
Ja, genau.
Ne? Kommst du aber mit einer Schusswaffe halt schlecht mit weit. Hat man war ein schönes Detail. Und wir erfahren auch tatsächlich viel, 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 viel mehr davon. Auch so, es werden kurz über Drachen geredet, dass diese mal existiert haben, aber man schon länger nicht mehr gesehen hat. Das Konzept von Magie ist ebenfalls vorhanden und dass Magier häufig verrückt geworden sind. Und du kriegst nur so kleine Details, wo ich zumindest dann sitze, boah, bitte mehr. Bitte mehr davon. Ja. Und der komplette Erzählstil, dieses ganze Abenteuer, obwohl es in Kapitel unterteilt ist, ich hatte nicht einmal das Gefühl zu sagen, okay, ich lege das jetzt an die Seite.
Mhm.
Obwohl wir eine Hintergrundgeschichte zu dem Zwergen kriegen mit dem besagten Unfall mit der Nichte, der wird jetzt nicht zeichnerisch dargestellt, sondern der wird komplett ausgeschrieben.
Ja, habe ich überhaupt nicht verstanden, warum. Also ob es Zeitprobleme waren oder...
Das ist eine gute Frage. Ja, ich hatte...
Genau, also ein Kapitel ist wirklich nur Text.
Mhm.
Und ich mag ja wohl Texte lesen und das dauert auch nicht lang. Das sind irgendwie 3 Seiten groß geschrieben, nicht viel Text.
Ja.
Aber trotzdem hat es mich gestört, weil ich ja gerade eigentlich einen Comic lese und
ja.
Dann kamen diese Textseiten.
Ich kann es verstehen, ich war erst verwirrt. Hatte überlegt, lest du das jetzt wirklich alles durch? Nach den ersten 4 Zeilen war dann klar, wohin sich das entwickelt. Ich hatte auch über die Frage nachgedacht, warum? So, jetzt dachte ich erst so, okay, in Aran kennen wir ja immer so diese typische Sepia-Rückblende, wo wir genau wissen, was Sache ist. Immer sehr cool gemacht. Hier hat man es jetzt Textform gemacht, aber ich will ehrlich sein, ich hätte mich auch schwer getan, Panels zu sehen, wo die Nichte von der Kutsche überfahren wird und die Texte sind halt sehr brutal detailliert.
Das stimmt. Ja, vielleicht ist das ein gutes, Argument, dass man das nicht haben wollte.
Dass man dann sagt dann.
Weil man dann noch Grenzen überschreitet, also rein optisch, die man nicht überschreiten möchte.
Ja.
Das verstehe ich. Ich hatte überlegt, ob es zu umfangreich ist, um halt in diesen 3 Seiten dargestellt zu werden, weil wäre der Comic zu groß geworden.
Ja, ich meine, der Zeitpunkt war ja so oder sowieso schon sehr spannungslastig, ne? Ich glaube, das war nachdem Kenril dann mehr oder minder in die Zwergenfamilie da eingestiegen ist und
seine Tochter seine Waffe auf die Tochter richtet.
Genau, und gesagt hat, hier, setz dich Zwerg, wir müssen uns mal unterhalten. Aber sonst, auch die Idee von einem Zwergen, der ja depressiv durch seine Vergangenheit mit dem Vorfall, mit dem Unfall, ne? Und das ist ja ein Unfall, der größere Wellen schlägt. Er hat nicht nur die versehentlich als Unfall die Nichte überfahren, sondern auch die Mutter des Mädchen erlitt einen Herzinfarkt und ist verstorben. Währenddessen wollte er das regeln, aber das komplette Dorf ist verrückt geworden und wollte den Zwergen an die Gurgel. Seine eigene Zwergenfamilie wollte ihn natürlich schützen. Das ist eine komplette...
Genau, deswegen sind sie umgezogen.
Also, genau, und ja, da steckt super viel Blut und eine riesige Blutfede dahinter, weswegen er auch nicht mehr glücklich ist und auch keinen Wert mehr in Gold sieht.
Genau.
Und das hat dann halt dieses Totem da ja nochmal mit einbezogen, das Totem hat sich ja ernährt von seinen traurigen Gedanken, von seiner Depression. Und erst als er die Möglichkeit hat, diese manifestierten Untoten zu bekämpfen, ist er zu dem wieder zurückgefahren, der er einst war. Ein leidenschaftlicher Krieger, der als Zwerg brennt, einfach nur Untote niederzuknüppeln.
Ja.
Ach, schön. Ich habe zu viel erzählt. Andreas.
Nein, genau richtig. Und ich finde toll, dass du den Moment erwähnt hast, als sie sich für diese Schlacht wappnen, weil es auch mein liebster Moment ist. Es ist mein liebster Moment, weil da richtig rauskommt, dass es eine Fantasy-Welt ist. Hier, ich habe diese Patronen, die sind mit Runen gesegnet. Hey, ich kenne einen Magier, dem ist Folgendes passiert. Oder ich habe es einem Magier geklaut. Oder ich, ne? Also, wo der Totengräber halt so Dinge hernimmt.
Ist nicht wichtig, woher das kommt.
Ja, genau. Und genau diese Aspekte, das war da, wo halt diese Fantasy-Welt wirklich durchbricht. Und nicht nur, weil wir irgendeinen Typen in Schwarz sehen, der irgendwie wieder aufersteht, sondern weil sich auch darüber unterhalten wird zwischen den Figuren. Und das war wirklich so der Moment, wo ich dachte, ja Mann, genau jetzt habt ihr den Punkt getroffen, den ich lesen wollte. Vorher gäbe es nämlich einen kleinen Bereich, das sind 2-3 Seiten, den fand ich mich nervig und das war diese ganze Szene mit der Beerdigung des Bruders mit der Kirche.
Ja.
Das war so ein Kapitel, wo ich das mit, ja, das ist ja auch ein Western, das verstehe ich, das habe ich vorher schon gemerkt, aber jetzt ist es gerade nur Western. Es ist ein Mensch, der einen anderen Menschen bedroht in einer christlichen Kirche dafür, nach christlichen Regeln, dafür, dass irgendwie jemand vergraben wird.
Ja.
Da ist so null Fantasy-Aspekte drin.
Mhm.
Fand ich ein bisschen schade.
Ich verstehe, was du meinst. Es hat meine Motivation nicht gebrochen, aber dann...
Nein, meine Motivation offensichtlich nicht.
Nein, klar.
So, aber wenn ich was an diesem Band kritisieren möchte, dann wäre es so eine von diesen Stellen. Aber danach kriegst du halt diese geile Mischung aus Western und Fantasy, weil es halt diese Endschießerei gibt.
Ja.
Aber halt mit Patronen, die magisch sind und einem Goblin, der über das Schlachtfeld springt und Toten die Kehle aufbeißt. Und das fand ich cool. So,
absolut.
Das hat da ganz viel Spaß gemacht. War genau das, was ich mir erhofft hatte, als es hieß, wir machen eine Western-Reihe.
Ja. Super cool. Ich muss ja was gestehen. Ich habe ja gesagt, mit Western identifiziere ich mich jetzt eher weniger.
Ja.
Es gab eine kurze Zeit, wo ich dank Overwatch, da gab es ja, McCree hieß der,
ja,
diesen Cowboy, den du...
Den habe ich immer gespielt.
Genau, ja, den hast du immer gespielt. Und der hat so ein bisschen, den habe ich, nachdem ich level immer vor, da tun sich Andreas, ja, und ein Kumpel immer sehr schwer.
Wenn man mit Ente spielt, ist das so, man spielt den ersten Abend zusammen, dann sind alle irgendwie auf Level 3 und ja, war ein cooler Abend. Lass uns nächste Woche oder übermorgen wieder treffen, dann kommen alle mit ihrem Level 3 Charakter, nur Ente. Ente ist dann Level 30.
Ja, ich kann halt schlecht...
In 5 Figuren.
Ich kann halt schlecht aufhören, weil ich mir dann denke, auch eigentlich hättest du noch Bock, ein bisschen weiter zu erkunden. Aber nicht zu weit, nur ein bisschen und zack, ist dann zu spät. Ja, jedenfalls, McCree hat mich dadurch inspiriert, dass ich dann The Good, The Bad and The Ugly geguckt habe. Mit Clint Eastwood, ein Klassiker.
Schön, ja.
Und das sind dann so diese Stellen, wo halt weniger Fantasy drin war, aber ich dann mehr diesen Clint Eastwood-Western-Style gesehen habe. Der wird einfach super geil übertragen, ne? Gerade dank Kendall Jones, ne? Der dann halt.
Genau. Also im Grunde habe ich da auch gar kein Problem mit, aber
ja,
wir kriegen vorher schon so viel Western.
Das stimmt.
Ne? Also am Anfang merkst du gar nicht, dass es sich um eine Fantasy-Welt handelt.
Ja, du hast zwar Fantasy-Figuren, aber irgendwie.
Aber alle agieren ganz normal. Natürlich agieren sie ganz normal. Es ist ihre Welt. Aber,
richtig.
Aber
richtig.
Du kriegst so nichts Typisches davon rein. Niemand wundert sich darüber, dass du ein Zwerg ist oder.
Ja.
Dafür, und du hattest es eben auch schon gesagt, die Sprache ist so ein bisschen, also weg von Fantasy, mehr Richtung Western, aber sie ist auch deutlich dreckiger.
Ja.
Wenn ich all diese Worte hier sagen würde, wären wir ein expliziter Podcast.
Mhm.
Ne? Also der ist sehr, sehr explizit, der Comic, die Sprache ist sehr explizit und es passt wunderbar rein.
Absolut. Du bleibst eigentlich die ganze Zeit, es ist sehr, wie sagt man, immersiv. Also du bist immer in diesem Universum drin, auch wenn es mal textlastige Stellen gibt, hast du nicht das Gefühl, du wirst rausgerissen, weil du jetzt dich darauf konzentrieren kannst, musst diesen Inhalt weiterhin zu verfolgen und beizuwohnen.
Ja.
Und das ist halt das Coole. Und da habe ich dann auch diesen Moment, wo ich dann sage, das macht nichts, dass da viel Text ist.
Ja. Nein, das macht wirklich nichts. Es ist auch noch nicht ganz so viel wie die Zwerge, aber es geht eher in die Richtung.
Ja, genau.
Hast du noch was auf deiner Liste an Notizen?
Boah, ich will ehrlich sein, wir könnten Stunden füllen. Möglichkeiten. Aber das ist ja das Faszinierende. Ich lasse das lieber hier und lasse es wirken, weil ich hoffe, auch wenn es jetzt eine Sidequest ist, dass wir die anderen Teile trotzdem nochmal besprechen werden.
Ja, das wäre die große Frage am Ende. Die können wir ja schon mal vorziehen. Wollen wir das machen? Ich glaube ja. Also ich glaube, den zweiten wollen wir auf jeden Fall noch in diesem Kontext hier lesen.
Andreas, hast du am Ende die Illustration hier, die...
Ja, da wäre ich jetzt auf jeden Fall noch drauf eingegangen.
Weil ich bitte dich. Also ich schaffe das nicht.
Also am Ende gibt es noch einige Seiten Illustrationen und die greifen halt vor, die ersten 5 Bände. Also bisher gibt es offiziell 5 Bände dieser Reihe. Einen Zyklus, wie man sonst so schön sagt.
Mhm.
Und mehr ist auch noch nicht angekündigt. Deswegen steht auch bei Splitter 1 von 5.
Richtig.
Und hinten sind so Charakterstudien schon drin. Na, wie sahen so die ersten Zeichnungen aus? Wohin hat sich das entwickelt? Und da können wir schon so ein bisschen vorgucken in alle Bände, die da kommen werden.
Ja.
Wir sehen die Elfen, die quasi die amerikanischen Ureinwohner darstellen sollen.
Boah, ich fand das so cool.
Ja, die sehen wirklich, wirklich cool aus. Da sind viele tolle Ideen drin. Und ich bin gespannt, welche es davon hinterher alles in die finalen Comics geschafft haben.
Ja.
Wir sehen die Mexi-Orks, also Mexikaner, die halt durch Orks dargestellt werden, was ich total gut finde. Wir sehen auch eine Revolverschützin, die, glaube ich, ein Ork ist oder zumindest ein Halborg.
Ja, eine Halborkin. Einfach dieser Zeichenstil, wo die da am Schreien ist.
Ja.
Oh, Gold.
Ja, ganz, ganz viel Gold. Ich mag auch den Bankier eine Seite weiter ganz gerne.
Ja.
Steht auch neben, soll so ein bisschen an den Kingpin anlehnen und ja, das sieht man auch.
Mhm.
Also auch da halten die sich gar nicht zurück. Aber auch die Nonne, die dargestellt ist, finde ich jetzt schon cool.
Ich war, Boah, ich musste so ein bisschen an Warhammer 40k denken, jetzt an die Adeptas Auritas.
Ja, genau, also die hat so eine Pistole noch im Anschlag.
Gewehr hinten auf am Halter, trägt sie über die Schulter.
Genau. Trotzdem ihre Kette um, den Rosenkranz halt um. Ja, das ist, das sieht alles sehr, sehr cool aus und ich mag vor allen Dingen den Samurai auf der Seite weiter, mag ich auch ganz gerne, der wohl für den fünften Band angedacht ist.
Absolut genial.
Also mir macht das auch Lust auf mehr und lesen werde ich es auf jeden Fall. Und wenn du auch Bock hast, Ente, können wir das ja auch hier in der Sidequest besprechen. Wer soll uns denn abhalten?
Ich wollte gerade sagen, ist ja letzten Endes, ne, das ist ja das Schöne an Sidequest. Man kann sich überlegen, ob man die annimmt oder nicht.
Genau.
Ne, und ich, der Vollständigkeit halber, nehme ich die Quest gerne an.
Ja, genau. Und wenn sich dann nicht parallel noch ein neues, komplettes neues Aran auftut, können wir auf jeden Fall die ersten 5 Bände doch ganz in Ruhe lesen. Ich glaube, das dauert jetzt auch ein bisschen. Ich guck mal, wann der zweite rauskommt. Ich habe es doch gerade offen. So, hier. Am 1.7., also im Juli, kommt der zweite Band. Das hat noch ein bisschen Zeit.
Ja.
Die kommen dann, ja, und der dritte kommt dann am 1.10. Also immer so 2-3 Monate Abstand. Da können wir auch mal wieder eine Sidequest aufnehmen und darüber sprechen.
Eine Frage habe ich noch.
Mhm.
Wie fandest du die Qualität? Also Zeichenqualität, Farbe?
Also, denen ist ja bewusst, was sie da tun und das ist der erste Band.
Wir müssen trotzdem drüber reden.
Ja. Es packt alles aus, was der französische Comic da kann. Die Leute, die Aran-Comics lesen, wissen, wie gut das aussehen kann. Und das hier ist High Class.
Absolut. Ja, absolut.
Das ist komplett, also da geben sie wirklich alles und das werden sie auch absichtlich machen, weil es halt der erste Band ist. Das ist ähnlich wie der erste Blauelfenband, der ja auch mit einer der bestaussehendsten Bände war, die wir bisher gelesen haben.
Zweifelsohne.
Und das wiederholen sie hier auch und hier wird es auch mal düster. Ne, das muss man mit dazu sagen. Das ist nicht nur so Larifari, Licht, alles ist toll, Fantasy und tolle Savannen. Sondern hier wird es auch richtig düster und es schneit und alles sieht immer toll aus.
Es ist wirklich künstlerisches Meisterwerk, Chapeau. Ich ziehe meinen Hut, meine Damen und Herren. Also es ist wirklich, ist unbeschreiblich. Ich habe auch immer so dieses Gefühl, ich kann es gar nicht in Worte fassen, ich habe aber trotzdem so dieses, nicht aufgrund des Western-Genres, wie soll ich es ausdrücken? Der Comic hat immer so einen Western-Flair. Aber ja, er beschäftigt sich mit Western, aber er hat immer so diese, die Farbannoncen haben immer...
Es ist immer sehr erdig. Ne? So,
ja, genau.
Und gleichzeitig haben sie das passende Setting gewählt. Das heißt, die Hintergründe sind immer detailliert ausgearbeitet, wie man das aus den französischen Comics kennt.
Richtig.
Und es sind halt immer vor so Kulissen, die du mit Western verbindest. Es gibt immer mal wieder so diese Canyons im Hintergrund. Es gibt immer eine weite Fläche im Hintergrund. Es werden Kameraperspektiven gewählt. Jetzt kommen wir nochmal zu der Beerdigung zurück, die man irgendwie aus Western kennt, wo von oben in das Grab reingefilmt wird und man sieht, wie der Priester da rumsteht. Und natürlich regnet es währenddessen auch. Das machen die schon sehr, sehr geschickt und die haben sich, glaube ich, sehr damit auseinandergesetzt, wie filmisch auch Western eingefangen wurde und haben davon ganz viel kopiert, damit wir auch immer das Gefühl haben, ein Western zu haben, bis sie dann in diese Mine einschalten, wo die Zwerge das Totem finden. Also sie finden einen Tempel, in dem ein Totem ist.
Ja.
Und dann wechselt es halt in so eine Fantasy-Erzählweise, wo man weit rauszoomt, kleine Figuren zeigt, die über riesige Brücken gehen, auf riesige Tempelanlagen zu. Und du hast sofort das Gefühl, in einer Fantasy-Welt zu sein.
Ja, es ist der Wahnsinn. Also ich habe echt auch das Gefühl, dass wirklich jedes einzelne Panel wohl mit Bedacht, geplant, strukturiert, gezeichnet, bemalt wurde. Es ist der Wahnsinn. Von daher.
Wirklich toll. Also der erste Band, wirklich. Ich würde allen da draußen raten, die uns jetzt noch zuhören, holt euch das. Wahrscheinlich habt ihr schon gelesen, sehr gut. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, lest es auf jeden Fall. Gebt dem Ganzen eine Chance, es ist es wert.
Genau. Und selbstverständlich, da ich denke, dass wir uns so langsam dem Ende neigen.
Würde ich auch sagen.
Genau. Teilt euch gerne mit.
Genau. Meldet euch gerne, wenn ihr es gelesen habt. Wir haben uns riesig darauf gefreut, dass das hier kommt.
Ja.
Sagt uns mal, wie euch das Ganze gefallen hat. Sollten wir es weiter in den Sidequest besprechen? Ente und ich könnten uns ja auch so treffen und drüber reden, wollen wir aber gar nicht. wir wollen auch hier darüber reden, aber wünscht ihr euch das auch? Ansonsten, Ente, dir muss bekannt sein, ich werde dich zu Titans 1, also der anderen Reihe von denen, werde ich dich auf jeden Fall auch nochmal verhaften.
Ich bin gespannt.
Ich glaube, da geht es um eine Spartiatin im ersten Teil. Also Menschen, Krieger, die gegen Götter kämpfen. Da bin ich auf jeden Fall dabei.
Du hast mir etwas gezeigt. Ja. Es kommt.
Genau.
Oh, Mann.
Ja.
Oh, mein Gott.
Das werden wir in dieser Reihe auch noch lesen, denn es ist vom selben Kreativteam, auch wie Aran.
Andreas, was tust du mir eigentlich an? Wir sind angefangen, ich habe mich immer bislang so ein bisschen zurückgehalten bezüglich Comics, weil Andreas gesagt hat, bist du dir sicher? Bedenke immer, wenn du einmal anfängst, kannst du nie wieder aufhören. Und dann dachte ich, okay, ich bin dabei, ne? Aber nur erstmal für Aran. Ja, ist schon gut. Und jetzt, seht mich an!
Komm.
Best Fantasy, Titans. Ja. Aber es ist einfach gut, so gut.
Ja.
Oh mein Gott.
Wir probieren es zumindest mal aus und dann gucken wir, wie es weitergeht. Euch da draußen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das dürfte die längste Sidequest bisher gewesen sein.
Ja.
Aber es gab auch einiges zu besprechen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir beide, Ente, aber ihr da draußen auch, weil das kommt ja in einer Woche, wo sonst keine Folge kommt.
Genau, richtig.
Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
Freunde, guten Ritt euch und ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Howdy, ciao, ciao.